Wenn man die Abschiedsreden Jesu in ihrer Bedeutung wirklich erfassen hat, dann hat man eine der besten Ausbildungen für Leben und Dienst im Reich Gottes genossen, die es überhaupt gibt. Diese Kapitel sind eine rechte Ausbildung für Leben und Dienst. Wir hatten uns heute Morgen mehr mit einleitenden Aspekten befasst, stiegen aber schon ein, am Ende des 13. Kapitels, in diese Abschiedsreden. Jesus hat einiges gemeldet, bekannt gegeben, seine Verherrlichung, sein Weggehen und das neue Gebot. Und jetzt entsteht ein Gespräch durch eine Frage seitens Petrus. Ein Gespräch mit Petrus, und zwar über Ziel und Begleitung beim Weggang. Zuerst die Frage in Vers 36. Herr, sagt Simon Petrus zu ihm, wo gehst du hin? Es geht um die Frage, wo? Wo ist der Ort, dahin du am Gehen bist? Diese Frage ist von einiger Bedeutung. Nach Vers 35, 34 und 35 kommt sie etwas abrupt, überraschend. Wieso stellt Petrus diese Frage, nachdem Jesus von Liebe gesprochen hat? Nun, dies ist eine sehr alltägliche Erfahrung. Wir hören eine Predigt, und dann kommt jemand aus der Versammlung zum Verkündiger und sagt, sieh, so und so, das stimmt nicht. Dr. Barnhaus von Philadelphia erzählt eine solche Begebenheit. Einer kam zu ihm nach der Predigt, und dann merkt er schon, was los war. Und dann stellt ihm die Frage, Sie sind wohl eine Strecke abwesend gewesen. Wo haben Sie mich verloren? Was war das Letzte, das Sie noch in Erinnerung hatten? Da und da. Sehen Sie, und dann sagte ich das und das, und das haben Sie verpasst. Wir bleiben irgendwo hängen und gehen dann unseren eigenen Weg alleine, anstatt mit dem Redner zu gehen. Und das muss aufgeholt werden. Petrus interessiert die Liebe weniger. Sie hätte ihn mehr interessieren sollen. Ja. Vielleicht hätte wäre er anders mit dem Schwert umgegangen, einige Minuten später. Aber er ist hängen geblieben bei der traurigen Nachricht, dass Jesus weggeht und dass das sehr bald eintreten wird. Und das beschäftigt ihn, während Jesus die Verse 34 und 35 spricht. So geht es auch bei uns, wie gesagt. Aber Jesus ist geduldig und er kommt zurück und er geht auf seine Frage ein. Die Antwort haben wir in Vers 36 Mitte. Wo ich hingehe, kannst du mir nun nicht folgen. Hernach wirst du mir aber folgen. Wir merken uns, Jesus geht auf die Frage ein, trotz dessen, dass er schon weitergegangen war in seiner Rede. Jesus wiederholt, damit es sitzen bleibt, ich gehe weg. Die Frage des Petrus zielt eigentlich darauf, dass Jesus gar nicht weggehen soll. Das ist sein Anliegen. Denn er kann ja nicht mitgehen. Und Jesus sagt, du kannst mir nicht folgen. Das wird wiederholt. Aber dann ergänzt er noch, hernach wirst du mir aber folgen. Das ist ein Trostwort. Eine Verheißung. Petrus, du kommst dahin, wo ich hingehe. Und dieses Wort kann Petrus mitnehmen, auch wenn er das andere nicht versteht. Aber er weiß, Jesus ist glaubwürdig und eines Tages wird er zusammen mit Jesus sein. Wo immer das Ziel von Jesus ist, da wird auch das Ziel von Petrus sein und dort wird er auch ankommen. Aber Petrus hat noch mehr zu sagen. Vers 37 spricht er zum zweiten Mal. Herr, sagt Petrus zu ihm, warum kann ich nicht jetzt dir folgen? Da ist der tätige Mensch, der aktive Mensch, der spontane. Ich möchte sofort da sein. Mein Leben werde ich für dich hingeben. So. Jesus antwortet in Vers 38 mit zwei Sätzen. Erster Satz. Dein Leben wirst du für mich hingeben? Dein Leben willst du für mich hingeben? Du bist mutig, Petrus. Das wird zunächst anerkannt. Aber es ist ja umgekehrt. Jesus muss sein Leben geben für Petrus. Das muss Petrus noch klar werden. Andererseits stimmt es nur zu sehr, was Petrus sagt. Er hat nur allzu sehr recht. Er wird sein Leben für Jesus geben. Das kommt dann in Kapitel 21 zur Sprache. Eines Tages wird Petrus sein Leben lassen für Jesus, aber jetzt nicht. Der zweite Satz, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es wird der Hahn nicht gekräht haben, bevor du mich dreimal verleugnet hast. Nun, wir haben hier ein Problem. Waren es zwei Hähne oder war es nur ein Hahn? Das heißt, hat er zweimal gekräht, hat er einmal gekräht? Wie vielmal hat Petrus Jesus verleugnet? Dreimal vor dem ersten Krähen und dann nochmal dreimal vor dem zweiten Krähen? So sagt es Dr. Archer. Andere sagen, es ist das zweite Hahnkrähen, auf das es ankommt. Vor dem Hahnkrähen wirst du mir dreimal verleugnen. Das erste Krähen war eine Warnung. Petrus hat einfach weitergemacht. Es ist schon ein Problem, aber unglaubwürdig wird Jesus nicht. Unglaubwürdig wird auch nicht Johannes, als hätte er hier falsch berichtet. Beides wird stimmen. Johannes sagt die Wahrheit und Jesus sagt die Wahrheit in beiden Fällen. Wir können nicht immer alles genau verstehen. Wir können es auch heute nach 2000 Jahren, fast 2000 Jahren, natürlich bei diesem Abstand nicht mehr alles rekonstruieren. Wir haben aber nicht genügend Anlass, dieses als Unwahrheit hinzustellen. Da ist der Fehler der solcher, die zu leichtsinnig mit dem Text umgehen. Aber interessant ist, dass nach dieser Ankündigung Petrus den Mund hält. Petrus ist getroffen. Eben hat er gesagt, ich werde mein Leben lassen. Und jetzt sagt Jesus etwas anderes. Und er hat genügend Grund, Jesus zu glauben, sodass er es, auch wenn er es nicht ganz glauben wollte, nimmt ihm doch die Stimme. Und fortan im ganzen Gespräch schweigt Petrus. Er spricht nie mehr. Er ist nachdenklich geworden. Und jeder von uns ist dazu fähig. Jeder von uns. Jeder von uns ist zu allem fähig. Jesus macht Petrus deutlich, du lebst aus der Gnade, davon, dass ich mein Leben für dich lasse. In den nächsten vier Versen haben wir glücklicherweise, und vielleicht sollte das Kapitel hier nicht schon wechseln, wir haben hier Trostworte, die sich sehr schön anschließen lassen an diese letzten Worte von Jesus. Und die gelten auch Petrus, diese Worte. Die sollten mehr im Zusammenhang gelesen werden. Das geschieht aber nicht genug, weil eben die nächsten vier Verse unter einer neuen Kapitelangabe stehen. Das wäre nicht der Fall, wenn wir mit Kapitel 14, Vers 1, eigentlich Kapitel 13, Vers 39 hätten. Dann würde man eher auf den Zusammenhang achten. Dennoch gehen sie viel weiter als der unmittelbare Zusammenhang. Denn Jesus kommt zurück auf die Wirkung seiner Meldung, seiner Bekanntgabe, dass er weggeht. Es hat Petrus traurig gestimmt, aber auch die anderen traurig gestimmt. Euer Herz werde nicht erregt und beunruhigt. Das Wort bedeutet erregen und beunruhigen. Herz ist der inwendige Mensch, die Psyche, das Pneuma, der Geist. Nicht, wie soll man jetzt sagen, man spricht manchmal von einer Personenmitte. Ich habe nie so richtig damit etwas anfangen können, was immer das sein soll. Personenmitte ist mir zu vage. Vielleicht ist etwas dran, aber wer seine Bibel studiert mit einer Konkordanz, bei ihm braucht es nicht lange, bis er weiß, wie die Bibel dieses Wort gebraucht. Auswechselnd, einmal auswechselnd mit Seele und Geist oder innerer Mensch. So wie unser Organ lebenswichtig ist, das Herz, das schlägt, aber unsichtbar ist, so ist es mit unserer Psyche, mit unserem Geist. Dieser Geist ist unser Ich, unsere Person und ist das Lebensnotwendige für unser ganzes Sein. Nicht unser Körper, sondern der inwendige Mensch ist der eigentliche Mensch. Aber er ist unsichtbar. Und von daher lässt er sich sehr gut vergleichen mit dem Organ Herz, das unser Leben trägt. Herz ist also einfach das Gemüt, der inwendige Mensch. Die Person selbst, nicht nur die Mitte, die Person selbst ist erregt, die ganze innere Person. Das schlägt sich natürlich nieder in dem Verhalten des Körpers. Manchmal zittert man dann, manchmal fängt man an, erregt zu reden, manchmal geht man in Bewegungen über, die auch irrational sein können. Aber es kommt vom inneren Menschen, der denkt, und dieses Denken ist gekoppelt mit Empfindungen, und diese Empfindungen wieder führen dann zu Entscheidungen, Verstand, Gefühl und Wille. Euer Herz werde nicht erregt und beunruhigt. Werde, nicht sei nur, das griechische Wort bedeutet werden. Das heißt, lasst nicht zu, dass ihr dahin kommt. Es sei nicht erregt, es wäret nicht erregt. Und jetzt kommen zwei kurze Sätze, gekoppelt durch ein Und. Sind sie? Fragen. Sind sie Indikative oder sind sie Imperative? Wir haben grundsätzlich drei Arten von Kommunikationsaussprüchen. Interrogative Sätze gibt es, indikative Sätze und imperative Sätze. Und weil das Griechische von damals nicht Satzzeichen kennt, nicht einmal Unterscheidung von Wörtern durch Abstände, oft wenigstens nicht, so ist es für uns heute schwer, weil wir die Satzzeichen brauchen und verwenden, sie richtig zu setzen. Sollen wir hier nur einen Punkt setzen nach dem Satz? Sollen wir ein Ausrufezeichen hinsetzen oder ein Fragezeichen? Heißt es, vertraut ihr auf Gott? Fragezeichen. Vertraut ihr auf mich? Oder heißt es, ihr glaubt an Gott, ihr glaubt an mich? Oder heißt es in Gebotform? Die beste Lösung scheint die letzte zu sein. und zwar für beide Fälle. Denn es ist sehr schwer, an Gott zu glauben, ohne an Jesus zu glauben. Wenn die Jünger wirklich an Gott geglaubt hätten, das war ja die Botschaft von Jesus, dann würden sie auch an ihn glauben. Aber die Jünger haben es schwer, beides durchzuhalten. Und Jesus ermutigt sie: Haltet fest an Gott, meinen Vater, und haltet fest an mich. Haltet euch an mich. Das bringt uns in die Zukunft, wenn wir an Jesus festhalten, denn er ist unser Führer in die Zukunft. Wir haben hier also zwei Aufforderungen in Vers 1. Die Aufforderung, sich nicht erregen zu lassen, und die zweite, zu vertrauen auf Gott und seinen Sohn. Dann folgen in den Versen 2 bis 4 Auskünfte. Nach den zwei Befehlen oder drei haben wir eine Reihe von Indikativsätzen. Zuerst eine Auskunft über Wohnungen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Nicht sezieren, nicht zu schnell sezieren, im Zusammenhang lesen. Ein Guss, 13,31 bis jetzt, ein fließender Gedanke. Ich gehe weg, das bekümmert euch, und dann die Reaktion Jesu auf diese Reaktion der Jünger. Im Hause meines Vaters hat es genügend Platz. Nicht nur ich will dahin, auch ihr sollt dahin kommen. Und wenn ihr jetzt in diesem Leben eingeengt werdet und immer wieder beschnitten in eurem Lebensraum, dort ist genügend Platz für Beengte. Dort ist großer Freiraum. Da ist Freiheit, da ist Platz. Das Zweite, immer noch Vers 2, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Wenn dort kein Platz für euch wäre, dann hätte ich euch das mitgeteilt. Ja, das hätte er wohl tun sollen. Dann wäre keine Hoffnung für irgendjemanden von uns. Wenn dieser Abschied eine absolute, ewige Trennung ist und kein Wiedersehen mehr vorhanden ist, dann ist es natürlich schlimm bestellt. Das sollte man dann wissen. Man sollte nicht in Ungewissheit bleiben über die Zukunft. Viele Leute wollen in Ungewissheit bleiben. Professor Huntemann berichtet, vielleicht war es während seiner Ferien, kommt er ins Gespräch mit jemandem über die Zukunft, Politik und Zukunft und so weiter. Und Huntemann fragt, und dann? Mit anderen Worten, später nach dem Tod, und dann? Darüber möchte ich nicht sprechen. So. Er ließ wohl nicht ganz locker, kam aber nicht viel weiter. Das ist die Rettung. Gegenwärtige Ruhe, das ist dann irgendwie der Ausgleich für die Unsicherheit übermorgen. Aber das genügt nicht. Dass heute noch nicht die Sterne vom Himmel fallen, dass heute die Welt noch einigermaßen intakt ist in unserem Bereich, dass ich noch einigermaßen gesund bin, das genügt nicht. Morgen wird es anders sein. Mein Körper wird nicht immer funktionieren. Meine Umwelt wird nicht immer intakt sein. Die Naturgesetze werden nicht immer funktionieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Und dann? Was dann? Ich hätte es euch gesagt, sagt Jesus. Aber jetzt sagt er es auch. Es kommt zu einer Wiedervereinigung. Und es wird eine schöne Begegnung sein. In Vers 2 Ende haben wir Auskunft über Vorbereitung. Ich gehe euch eine Stätte zu bereiten. Sehr karg, aber inhaltsreich. Was meinen Sie, Wie bereitet Jesus diese Stätte? Ich gehe. Das Gehen ist Zwecksbereitung. Dieser Gang führt über Golgatha. Er führt über das Grab. Er führt über einen schweren Kampf, der beginnt schon in Gethsemane. Das ist der Weg zur Vorbereitung, so sagt es der Hebräerschreiber. Das ist das Notwendige, damit die himmlischen Wohnungen zugänglich werden für uns. Vers 3. Auskunft über sein Wiederkommen. Wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder. Ich hole euch ab. Ich werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr sein mögt. Meine lieben Freunde, das ist die Absicht Gottes. Er will uns bei sich haben. Das ist unglaublich. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich denke, Gott hätte mich lieber los. Er wäre mich lieber los. Aber nein, er will wirklich, dass Herbert Janssen bei ihm ist. Er hat mich wirklich gern und möchte, dass ich in seiner Nähe sei. Und dazu schickt er Jesus. Und er wird ihn wieder schicken. Die Bibel sagt, Gott wird Jesus schicken. Und Jesus wird uns dann holen und mitnehmen. Er kommt uns entgegen, wir werden entrückt. Aber er nimmt uns dann in die himmlischen Zone. Damit, wo ich bin, auch ihr sein mögt. Am besten denkt man bei diesem Kommen an die Wiederkunft Jesu, die noch bevorsteht. In Vers 4 haben wir Auskunft über Wegweisung. Und wohin ich gehe, wisst ihr. Vers 3 Ende, wo ich bin. Wo ist das? Wohin ich gehe, wisst ihr, und um den Weg wisst ihr. Wohin geht Jesus? Zum Haus des Vaters, zum Vater. Ja, wo ist das? Ja, das ist nebensächlich. Er geht zum Vater. Nicht das Haus ist wichtig. Der Vater ist wichtig. Er ist der Ort, wohin Jesus geht. Wohin ich gehe, wisst ihr. Ihr wisst, ich gehe zum Vater. Und ihr wisst auch den Weg, denn Jesus geht hin, um den Weg zu bereiten, die Stätte zu bereiten. Er ist der Weg. Aber daran denken die Jünger nicht. Sie denken diesseits orientiert und daraus entsteht dann auch die Frage. Und ich nehme an, dass Jesus Vers 4 bewusst formuliert hat, sodass eine Frage entstehen würde und er dann darauf antworten könnte. Und die Frage kommt prompt von seitens Thomas. Es sagt Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir um den Weg wissen? Jesus gibt ihm eine vielsagende Antwort. Ich bin der Weg. Und die Frage ist beantwortet. Ich bin der Weg. Aber, wie bei Petrus, ergänzt er jetzt gleich. Gedankenstrich und die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, die Offenbarung über die eigentliche Lage zwischen Mensch und Gott. Und ich bin das Leben. Das ist es ja, worauf es ankommt. Niemand kommt hin zum Vater. Da haben wir es. Es geht um diesen Ort, Vater. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Jesus sagt es indirekt, ich gehe hin zum Vater. Aber jetzt spricht er nicht mehr von seinem Gehen zum Vater, sondern vom Gehen anderer zum Vater. Niemand, das heißt kein anderer, kommt hin zum Vater, wenn nicht durch mich. Ich gehe dorthin. Aber was ist der Zweck seines Hingehens? Damit auch noch andere kommen. Aber die kommen nicht, wenn es nicht über mich geht. Jesus geht zum Vater, um einen Weg zu bahnen, damit auch andere kommen. Deshalb diese Zusage, diese Zufügung. Wenn ihr mich gekannt hättet, das heißt so gekannt, in etwas tiefer gekannt hättet, wenn ihr mich gekannt hättet, hättet ihr auch meinen Vater gekannt. Hättet ihr auch meinen Vater gekannt. Offenbar muss man ihn kennen, um zu ihm zu kommen. Wir lesen sehr schnell, aber er spricht doch vom Hingehen zum Vater und dass ein anderer hingeht zum Vater. Und jetzt plötzlich spricht er vom Kennen des Vaters. Offenbar ist Voraussetzung des Gehens zum Vater, dass man den Vater zuvor kennengelernt hat. Und wie lernt man ihn kennen? Davon wird es später noch in diesem selben Kapitel die Rede sein. Und ab jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und wieder fordert er sie heraus. Und diesmal kommt Philippus. Ich finde es geradezu lustig, wie Jesus pädagogisch vorgeht. Er ruft gleichsam die Fragen heraus, lockt sie heraus. Somit bringt er sie ins Gespräch und sie werden etwas locker, ja? Und sie kommen über ihre Erregung und ihre Traurigkeit hinweg. Jesus ist ein wunderbarer Tröster. Jetzt haben wir ein weiterführendes Gespräch mit Philippus. In den Versen 8 bis 11 haben wir das Gespräch mit Philippus. Dieses führt das eben geführte Gespräch weiter. Inhalt dieses Gespräches ist, Jesus ist die Offenbarung Gottes. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Durch Jesus lernt man den Vater kennen. Philippus spricht also jetzt, und er spricht für andere, nicht nur für sich selbst, für viele Menschen auf dieser Welt. Diese Frage haben womöglich schon viele gestellt. Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Wenn wir nur einmal Gott sehen könnten, dann wäre alles geschehen. Und das hält uns Gott vor. Enthält er uns vor. Wir dürfen Gott nicht sehen. Wir müssen mit dem Zeugnis rechnen, das zuverlässig ist. Und Philippus sagt, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus antwortet in drei Stufen. Zuerst mit drei Fragen, dann mit drei Indikativen und dann mit zwei Imperativen. Also zuerst mit drei Fragen. Jesus sagte zu ihm, für so lange Zeit bin ich bei euch. 3, 4 Jahre? Und du kennst mich noch nicht, Philippus? Nicht so richtig? Du weißt noch nicht so richtig, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Wichtige Aussage. Zeige uns den Vater. Genügt Jesus nicht? Für viele von heute genügt Jesus nicht. Wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr vom Jenseits sehen und erleben. Jesus genügt nicht. Das würden sie nicht sagen. Sie sagen es aber indirekt. Und darauf müssen wir sie aufmerksam machen. Wer meint, Jesus zu haben und behauptet, Jesus genügt, der darf nicht sagen, ich will noch mehr Offenbarung haben. Dritte Frage. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die ist eine sehr wesentliche Aussage und sie ist ein Kern, eine der wichtigsten Aussagen für dieses Kapitel, ja für die ganzen Abschiedsreden. Und jetzt soll hingewiesen werden auf die drei Indikativen. Den ersten haben wir schon zwischen den Fragen angetroffen. Wer mich sieht oder gesehen hat, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir sind eins. Die Personen in Gott sind nicht so Personen, wie wir voneinander zu unterscheidende Personen sind. Das Wort Person darf bei Gott nicht so definiert werden, wie wir es von unter uns Menschen gewohnt sind zu definieren. Person muss ein wenig anders definiert werden. So wie wir Personen sind, so ist Gott nicht drei Personen. Gott ist gleichzeitig eins. Das müssen wir festhalten. Das Schema von Israel gilt heute noch. Wir haben nicht drei Götter und letztlich nicht drei Personen. Und doch sind es drei. Jeder hat eine Persönlichkeit, aber ich will nur sagen, wenn wir zur Definition von Person hinzunehmen oder wenn ein Element der Definition von Person sein muss, dass wir voneinander zu unterscheiden sind, dann trifft das für Gott nicht zu. Dieser Aspekt muss dort fehlen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so sind wir nie eins mit Gott. So ist Gott nicht in uns, sodass wir wesentlich eins werden. Wir werden verwachsen mit ihm, aber die Persönlichkeiten verschmelzen nicht. Ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir. Zweite Aussage. Was ich ausspreche und an euch richte, die Aussprüche, ein anderes Wort für Wort wird hier gebraucht. Meine Aussprüche, die ich an euch richte, was ich spreche, rede ich nicht von mir selbst. Und dritte Aussage, der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Beachten wir, dass Werke das Reden einschließen. Was im zweiten Indikativsatz Reden ist, Ausspruch, ist am Ende von Vers 10 Werk. Das darf man nicht vergessen, wenn man zu Vers 12 kommt. Reden ist Wirken. Und Wirken schließt das Reden ein. Und jetzt kommen zwei Imperative. Glaubt mir, Mehrzahl. Der Imperativ glaubt, steht in der Mehrzahl. Das heißt, Philippus hat für andere gesprochen. Und Jesus weiß, dass das Problem von Philippus das Problem aller ist. Deshalb ruft er jetzt allen Jüngern zu. Glaubt mir alle, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Zweiter Imperativ. Wenn ihr das nicht tun könnt, dann tut ein zweites. Dann glaubt mir wegen der Werke selbst. Werke schließt das Reden ein, aber nicht nur das Reden. Alles, was Jesus tut und sagt. Und das hatten sie erlebt. Schon jetzt 3 oder 4 Jahre. Ich sage immer wieder 3 oder 4, weil es nicht ganz sicher ist. Möglicherweise, ich tendiere dazu, 4 Jahre zu nehmen. Also während dieser ganzen Jahre hat Jesus glaubwürdig gesprochen und gehandelt. Wenn ihr jetzt nicht meiner Aufforderung nachvollziehen könnt oder nachkommen könnt, dass ich im Vater bin und der Vater mir, dann schaut einmal doch auf die Werke. Und jetzt haben wir einen neuen Abschnitt mit Vers 12. Die Verse 12 bis 21 sind der dritte Abschnitt in dieser ersten Abschiedsrede, glaube ich, so ist es. 12 bis 21. Hier haben wir 3 Teile, 12 bis 15, 16 bis 18 und 19 bis 21. Im ersten Teil, ab Vers 12, ist von einer besonderen Tätigkeit der Jünger die Rede. In Abvers 16 von einem besonderen Helfer für die Jünger und Abvers 19 von besonderen Vorrechten für die Jünger. Es geht also die Jünger an. Es geht um die Bedeutung seines Weggehens für das Wohl der Jünger. Jesus tröstet und sagt, es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Also zuerst eine besondere Tätigkeit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, auch der wird die Werke tun, die ich tue. In Klammern. Und größere denn diese wird er tun. Klammer zu. Weil ich zu meinem Vater hingehe. Und was immer ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so bewahrt und haltet meine Gebote. Das Wort bedeutet bewahren und halten. Sechserlei wollen wir hier festhalten. Erstens. Der Meister weist hin auf die Wichtigkeit dieser Gedanken. Das heißt der Gedanken 12 bis 15. Diese Gedanken sind wichtig. Das tut er durch zweierlei. Erstens, Amen, Amen. Übersetzt, wahrlich, wahrlich. Er lenkt hier die Aufmerksamkeit auf die große Wichtigkeit dessen, was er jetzt sagen will. Und zweitens tut er das mittels eines betonten Ich. Ich bin es, der zu euch spricht, der zu euch sagt Folgendes. Zweitens. Der Meister sagt, wem diese Gedanken gelten. Auch jetzt tut er das zweimal. Ich sage euch. Und dann, wer an mich glaubt, das heißt auf mich vertraut, dem gelten diese Worte. Und diese sollen es zu Herzen nehmen. Das heißt Menschen, die sich zu Jesus gesellt haben und mit ihm rechnen, deren Existenz Jesus geworden ist. Jesus bedeutet ihr Leben. Sie vertrauen auf ihn für ihre Existenz. Ihnen gelten diese Worte. Drittens. Der Meister gibt eine zweifache Verheißung. In Vers 12, Mitte. Der wird die Werke tun, die ich tue, und, zweite Verheißung, größere, denn diese wird er tun. Umstrittene Worte. Aber sehr einfache Worte. Nur muss man den ganzen Zusammenhang kennen. Es fehlt an geschichtsgebundenem Denken. Wir dürfen uns nicht aus diesem kosmischen Bereich herausheben und so tun, als ob wir in einer ganz anderen Welt wären. Das ist asiatische Philosophie und somit auch asiatische Religion. Und führt dann, ist nicht verwunderlich, zu dem Nichts. Für einige ist das begehrenswert, nicht für mich. Ich suche Bedeutung, nicht Nirvana. Christliches Denken heißt, in der Diesseitigkeit fest verankertes Denken. Ich habe heute Morgen gesagt, die Diesseitigkeit kann nicht verstanden werden, sei denn die Jenseitigkeit. Man von der Jenseitigkeit ausgeht, aber die Jenseitigkeit ist in die Diesseitigkeit gekommen und hat in der Diesseitigkeit vom Jetzt das Jenseitige klar gemacht. Die zwei Welten sind nicht unverwandt. Die Bibel legt großen Wert darauf, dass das Haupt der Gemeinde der Schöpfer der Welt ist. Die Gemeinde lebt in einer Welt, die ihr Hirte geschaffen hat. Und er hat uns in dieser Welt belassen und in diese Welt zurückgesandt. Wir müssen also geschichtsbezogen denken, weil die göttliche Offenbarung geschichtliche Offenbarung ist. Und wenn Jesus hier so spricht, dann müssen wir zusammenhangsmäßig denken. Der größere Zusammenhang ist das Kommen Jesu in die Welt. Wozu kam Jesus in die Welt? Jesus kam in die Welt, um die Welt mit Gott zu versöhnen, Menschen mit Gott zu versöhnen und damit sie zum Vater kämen. Alles, was Jesus zwischen Bethlehem und Golgatha tat, hatte Vorläufigkeitscharakter besser gesagt, vorbereitenden Charakter. Nicht Vorläufigkeit, sondern vorbereitenden Charakter. Ganz besonders sein Wirken in der Öffentlichkeit hatte vorbereitenden Charakter. Das Eigentliche, wozu Jesus in die Welt kommt, geschieht erst nach seiner Auferstehung. Das ist das Eigentliche. Deshalb kann Lukas sagen, mein lieber Theophil, ich habe dir einen ersten Bericht zukommen lassen von dem, das Jesus begann zu tun und zu lehren. Ich mache jetzt Fortsetzung. Von dem, was Jesus tut und lehrt. Jesus. Jesus sagt es hier. Ich werde es tun. Die Jünger begleiten Jesus und Jesus lebt in den Jüngern, so wie der Vater in Jesus lebt, wenn Jesus hier in dieser Welt lebt. So wird er in den Jüngern leben und dann wird er mit den Jüngern sein Werk, Gottes Werk, tun. Ab Pfingsten. Jesus wiederum durch den Geist. Der Vater durch Jesus, der Jesus durch den Geist. Dann, ab Pfingsten, wird Jesus größere Werke tun, denn die, die er vorher getan hatte. Die Werke von Jesus nach seiner Auferstehung sind größer, weil sie die eigentlichen sind, denn die, die er vorher tat, weil diese nur Vorbereitungscharakter hatten. Und dann wird es so sein, was jetzt noch nicht war. Jetzt hatte der Vater in Jesus gewirkt. Dann wird Jesus in den Jüngern wirken. Dann wird es so sein, dass was Jesus tut, die Jünger tun werden. Und was die Jünger tun, das sein soll, was Jesus tut. Wer an mich glaubt, auch der wird die Werke tun, die ich dann tue. Nicht die ich getan habe. Das heißt, das Tun des Jüngers wird kongruent oder zusammenfallen mit dem Tun des Christus, des erhöhten Christus. Wer an mich glaubt, der ist eins mit mir geworden im Heiligen Geist und nach meiner Auferstehung wird er die Werke tun, die ich dann tue. Und größere denn diese, die ich jetzt getan habe, wird er dann tun, weil ich dann größere Werke tun. Und warum werde ich größere Werke tun? Weil ich zum Vater hingehe. Da kommt die Begründung. Ich gehe zu meinem Vater. Das ist die Begründung dafür, dass die Werke größer sind. Denn dann ist das Heilswerk, die Vorbereitung abgeschlossen. Und dann kann das Eigentliche beginnen. Das Eigentliche. Aber wie wird das geschehen? Wie wird das getan? Der Meister hat eben seine Verheißung begründet. Das habe ich schon gesagt. Ende Vers 12. Jetzt kommt die fünfte. Der Meister schließt eine zweite Verheißung in zweifacher Formulierung an und erklärt somit, wie das ganz praktisch aussehen wird, wenn er in und durch seine Jünger handeln wird. Das geht über Kommunikation, so wie Jesus in ständiger Gesprächsverbindung mit seinem Vater ist, sodass der Vater in ihm die Werke tun kann. Es geht übers Gebet. Durch den Glauben sind wir eins mit Jesus geworden. Durch das Gebet wird Jesus in uns und durch uns tätig. Was immer ihr in meinem Namen, das heißt in meinem Auftrag, bittet, nämlich vom Vater, das werde ich tun. Jetzt müssen wir langsam lesen. Wo beginnt es? Mit Jesus. In meinem Namen. Er fängt also an. Wir sind seine Beauftragten. Jesus meldet bei uns seine Wünsche. Durch Führung des Geistes, durch das Wort Gottes und so weiter. Dann nehmen wir die Wünsche von Jesus, was immer es nun gilt zu tun. Wir nehmen diese Wünsche und formulieren sie in Gebetsform und richten sie an den Vater von Jesus. Wir können uns fragen, warum diese so komplizierte Prozedur? Es ist nicht kompliziert. Sie zeigt uns nur, wie Leute, die einander lieben, miteinander umgehen. Sie sprechen miteinander. Sie leben nicht nur nebeneinander, sie sprechen miteinander. Alles kommt ins Gespräch. Das Kleinste. Alles. Jesus meldet seine Wünsche bei uns. Wir melden diese Wünsche, die von Jesus kommen, beim Vater. Wir sagen, Vater, Jesus wünscht dieses. Gut, sagt der Vater und meldet das wieder Jesus. Jesus, jetzt weißt du, was du zu tun hast. Ja, ich tue jetzt, was ich will. Verstehen Sie das? Ich tue jetzt, was ich will. Der Kreis hat sich jetzt geschlossen, ja? Ich habe das meinen Jüngern gesagt, sie haben es dir gesagt und du sagst es jetzt mir. Und so, das ist Gemeinschaft. Wir halten uns nicht immer so mechanisch an diese Prozedur, an dieses Vorgehen. Das ist kein Gesetz. Die Liebe aber bestimmt, dass wir auf Jesus hören, dass wir die Liebe zum Vater bestimmt, dass wir uns alles von ihm erbeten. Denn wir können ja nicht einfach so schnell gehorsam sein. Liebt einander, hat Jesus eben gesagt. Und Jesus weiß, er überfordert uns. Wir kommen zum Vater und sagen, Herr, Vater, Jesus hat uns gesagt, wir sollen einander lieben, aber wir sind dauernd im Gezänk, im Streit. Wir bringen es einfach nicht fertig. Hatte ich gedacht, sagt der Vater. Du, Jesus, die brauchen ein bisschen mehr als nur Gebot. Sehr gut, sagt Jesus, ich bin die Liebe. Und jetzt gilt es, dass Jesus sich ausleben kann in der Gemeinschaft mit ihm. Und wir merken, wir werden liebesfähig. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das kann ich nicht, ich habe viel zu sehr Angst. Wir kommen zum Vater. Dieser Aspekt wird noch einmal auftreten in Kapitel 15, Vers 16. Wir sollten festhalten, dass Tätigkeit für Jesus Gebetssache ist. Das ist eine Gebetssache. Wenn ihr etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Ja, aber wir haben ja den Vater darum gebetet. Ja, aber der Vater wirkt durch Jesus. Was hier noch fehlt, aber später kommt, bei Paulus, ist, dass der Heilige Geist dann an Jesus statt. Kapitel 8 im Römerbrief. Jesus wirkt durch den Heiligen Geist. Das ist das fehlende Glied in der Kette hier. Aber das wird hier vorausgesetzt. Wenn ihr mich liebt, so bewahrt und haltet meine Gebote. Das ist das Zentrale, das Wichtigste. Darauf kommt es eigentlich an. Und wenn das gegeben ist, dann gibt es Gebet. Und wenn es Gebet gibt, dann gibt es Möglichkeit zum Wirken. Dies ist der zentrale Text. Vielleicht der zentralste in den Abschiedsreden. Wenn wir den erfasst haben, dann haben wir eine ganze Menge erfasst. Studieren wir daran. Jetzt kann ich etwas schneller gehen. In den Versen 16 bis 18, es geht immer noch um den besonderen Wert des Wegganges Jesu für die Jünger. Wir haben jetzt einen zweiten Wert. Jesus hat eben von einer besonderen Tätigkeit gesprochen, jetzt wird er von einem besonderen Helfer sprechen. Und hier ist das fehlende Glied. Jesu Weggehen dient dem Wohl der Jünger, weil dann der Helfer kommt. Dieses Wohl schließt den einen besonderen Helfer ein. Ich werde den Vater ersuchen und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Dreimal so bezeichnet in Kapitel 14, wieder in Kapitel 15 und wieder in Kapitel 16. Das sollte man beherzigen. Heute wird in Verbindung mit dem Heiligen Geist sehr viel Unwahrheit gesprochen. Die Wahrheit ist ein Kriterium, um das Reden über den Heiligen Geist und behauptetes Handeln durch den Heiligen Geist zu bewerten. Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt oder bei euch wohnt oder verbleibt, und er wird in euch sein. Ich verlasse euch nicht, um euch als Waisen zurückzulassen. Ich komme hin zu euch. Wir haben hier die Rede von einem Helfer. Wie kommt es zu diesem Helfer? Wie kommt es zu diesem Helfer? Das heißt, wie bekommen die Jünger diesen Helfer? 16a, Anfang. Ich werde den Vater ersuchen und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben. Parakletos, Fürsprecher. Zu schnell bespricht man dieses Substantiv im Lichte des Verbs. Das geschieht immer wieder von Auslegern. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen durch ein Studium dieses Begriffes. Es gibt einiges, das hierüber geschrieben wurde. Im Kittel kann man einiges erfahren. Das Wort Parakletos, im Griechischen so lautend, oder im Deutschen Paraklet, können wir sagen, als Fremdwort, ist auch von den Hebräern übernommen worden. Und die Hebräer haben einfach dieses als Fremdwort übernommen. Und dort wird es, natürlich mit hebräischen Buchstaben, Paraklet geschrieben und auch so ausgesprochen. Was ist ein Paraklet oder ein Paraklet zu Deutsch oder ein Parakletos Griechisch? Eigentlich nicht so sehr ein Tröster, wie Luther übersetzt, sondern das Wort Fürsprecher ist eine sehr gute Übersetzung. Jemand, der für einen anderen spricht. In diesem Fall ist er ein zweifacher Fürsprecher. Er spricht für Gott und er spricht für uns. Beide. Er ist unser Anwalt. Parakletos kann ein Anwalt sein, ist aber nicht auf das Juristische beschränkt. Es ist einfach jemand, der sich einsetzt mit Worten für einen anderen, der ihm hilft mit Worten, sodass er wieder zurecht und durchkommt. Und der Heilige Geist ist es, der in die Welt gesandt worden ist, um für den Vater zu sprechen. Jesus ist bis jetzt Fürsprecher gewesen. Er hat für den Vater gesprochen. Und jetzt wird er einen anderen Vertreter des Vaters senden, den Heiligen Geist. Aber dieser wird nicht nur für den Vater sprechen, sondern auch für den erhöhten Fürsprecher, Jesus Christus. Denn Jesus bleibt Fürsprecher. 1. Johannes 2, Vers 2. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Wir haben zwei jetzt, einen beim Vater und einen bei uns. Dieser zweite Fürsprecher spricht für den Vater und für den Sohn in unserem Leben und im Leben anderer, wenn wir in die Welt gehen. So viel zu diesem Begriff, es ist ein bisschen wenig, aber kann eine Hilfe sein. Zweite Frage: Was ist das für ein Helfer, der geschickt wird? Dreierlei wird hier gesagt. Erstens, Vers 16, er wird ein anderer Fürsprecher sein, einer wie Jesus. Er wird also wie Jesus sein. Jesus ist ein Fürsprecher und er wird so sein wie Jesus. Er wird sich der Jünger annehmen wie ein Vater. Zweitens, er wird ein bleibender Fürsprecher sein. Er wird bei euch bleiben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit. Und drittens, er ist der Geist der Wahrheit. Im Alten Testament blieb der Heilige Geist nicht notwendigerweise bei Menschen. Das wird jetzt im neuen Heilszeitalter anders sein. Und er wird ein Geist der Wahrheit sein. Das heißt, er wird mit der Verkündigung der Wahrheit umgehen. Er wird die Wahrheit im Leben der Jünger Jesu, des Messias, zur Auswirkung kommen lassen und er wird den Jüngern helfen, die Wahrheit in die Welt hineinzutragen. dritte Frage, die sich auf Vers 17 bezieht. Für wen ist der Helfer? Nicht für die Welt. Sie hat kein Ohr oder kein Auge, noch kein ein Auge für ihn. Sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht und beachtet ihn auch nicht, so kann man auch übersetzen. Interessiert sich nicht. Aber ihr kennt ihn, ihr interessiert euch für ihn. Warum kennen Sie den Heiligen Geist? Weil er in ihrer Gegenwart gewesen ist. Und wieso war er in ihrer Gegenwart? Er verweilt bei euch, sagt Jesus. Wieso? Nicht, weil sie ihn hatten, sondern weil Jesus ihn hatte. Und Jesus war bei ihnen. Von daher, vom Leben Jesu her, kennen sie ihn. Allerdings hatte er sie wohl begleitet, als sie von Jesus gesandt waren, für eine kurze Zeit, um ihn bekannt zu machen in verschiedenen Dörfern. Vierte Frage, die sich auf Vers 18 bezieht. Wie vergewissert Jesus die Jünger? Ich verlasse euch nicht, um euch als Waisen zurückzulassen. Ich komme hin zu euch. Er verlässt sie und geht in den Tod. Er wird aber wieder auferstehen. Und wenn er auferstanden ist, wird er wieder zu ihnen kommen. Aber dieses Kommen zu ihnen nach der Auferstehung ist nur der Anfang seiner Begleitung. Im Heiligen Geist wird er bei ihnen sein. Er selbst begleitet sie bis zum Ende der Welt, hat er gesagt, oder wird er gesagt haben. Und jetzt ein drittes Vorrecht, ein dritter Wert des Weggehens für die Jünger. Verse 19 bis 21. Hier ist die Rede von Vorrechten der Jünger, die eintreten, wenn Jesus weggeht. Vom Helfer war schon die Rede, das war ein besonderes Thema. Jetzt kommt noch eine weitere Liste von Vorrechten. Fünf Vorrechte treten ein mit dem Weggehen von Jesus. Erstes Vorrecht, Anfang Vers 19. Das Vorrecht, Jesus zu sehen. Es ist noch eine kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich. Offenbar haben die Wächter am Grab Jesus nicht gesehen. Wenigstens nach diesem scheint das so der Fall zu sein. Kein Ungläubiger hat ihn gesehen, das heißt keiner, der ungläubig sein wollte. Paulus sah ihn, als er noch nicht glaubte, aber zwecks Glauben. Und Jesus wusste, dass er glauben würde. Wir müssen dies also etwas einschränken. Die Welt sieht mich nicht dann, aber ihr seht mich. Jesus hat auch nicht gesagt, dass er sich niemandem offenbaren würde. Es ist aber nicht das Los von Unbekehrten, Jesus zu sehen. Aber auch das Sehen von Jesus ist beschränkt. Petrus sagt uns später in 1. Petrus 4, ihr seht ihn nicht. Und wenn der Evangelist T.L. Osborne behauptet, in jeder Evangelisation eine Vision von Jesus zu haben, dann ist das eine glatte Lüge. Oder es ist eine andere Person unter diesem Namen. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Aber Jesus Christus, Sohn Gottes, Sohn des Menschen, vor Pilatus gelitten oder verhört worden und dann gelitten und gestorben, dieser Jesus von Nazareth, den wir im Glaubensbekenntnis bezeugen, der ist es nicht. Es ist nicht üblich für Gott, uns Jesus zu zeigen. Wir haben das Wort und von dem müssen wir leben und wir haben den Heiligen Geist. Wir leben in der Erwartung, einmal was die Zukunft betrifft, und wir leben im Glauben an die Geschichte, die gut bezeugt ist. Aber die Jünger werden ihn sehen und der Bericht über dieses Sehen ist zuverlässig und so haben wir heute genügend Gewissheit darüber, dass er gesehen worden ist und also wirklich existiert. Das zweite Vorrecht ist das Vorrecht des Lebens. Ende Vers 19. Weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Jesus lebt zum Zeitpunkt, wo er zu ihnen spricht, jetzt. Aber das Leben, das er hat, ist ein Leben, das ihn durch das Grab hindurchtragen wird. Er ist ein Lebender mit anderer Qualität des Lebens. Deshalb wird er auferstehen. Alle drei der Gottheit haben ihn auferweckt. Der Vater, der Heilige Geist und Jesus selbst hatte Anteil daran. Jesus kann nicht im Grabe bleiben, weil er jetzt lebt mit einer anderen Art von Leben, mit einem Gottesleben. Deshalb wird er leben, auferstehen. Und weil er aufersteht, werden auch die Jünger leben, wenn der Heilige Geist das Leben von Jesus Christus in ihr Leben hineinbringt am Pfingsttage. Nicht vorher. Ihr werdet leben ab Pfingsten. Bis dahin müssen sie hoffen auf dieses Heil, wie man seit Anfang vom Garten Eden an gehofft hat auf dieses Heil. Das Heil ist das Leben und das Leben kommt am Pfingsttag. Drittes Vorrecht. Das Vorrecht besonderer Kenntnis. An jenem Tage, Tag hier nicht nur Auferstehungstag, sondern die Zeit, die mit der Auferstehung eingeleitet wird, einschließlich Pfingsten. An jenem Tage, zu jener Zeit, werdet ihr zur Kenntnis nehmen, dass ich in meinem Vater sein werde und ihr in mir sein werdet und ich in euch sein werde. Die Qualität ist verschieden, aber eine Parallelität ist da. Das Einssein des Sohnes und des Vaters ist natürlich anderer Qualität als unser Einssein mit dem Sohn und mit dem Vater. Aber eine Parallelität ist da, eine gewisse Kontinuität. Und weil diese Kontinuität da ist, wird eine Tätigkeit für Jesus möglich sein. Das ist ein Vorrecht, das wahrnehmen zu dürfen, dass sie mit Jesus und dem Vater eins sind. Natürlich wird das durch den Heiligen Geist geschehen. Er wird das Wort nehmen, davon mehr später die Rede. Kapitel 16 kommt das, ja. Viertes Vorrecht, das Vorrecht der Liebe, Vers 21 Anfang. Wer meine Gebote hat, in welcher Form? Nun, Sie haben sie akustisch vernommen, später werden sie schriftlich festgehalten. Wer meine Gebote hat, dies geht über den engen Jüngerkreis hinaus. Die Jünger sind also verpflichtet, diese Worte weiterzugeben. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Die Liebe, die wir zu Jesus haben, ist sich unterordnende Liebe. Es geht nicht nur um ein Liebesverhältnis, es geht auch um ein vertikales Verhältnis, nicht nur horizontales, kollegiales, sondern Jesus ist Gott und wir sind sein Geschöpf. Er ist unser Retter und wir waren die Verlorenen, die uns retten ließen. Und wir sind seine Sklavendiener. Deshalb haben wir ihm zu gehorchen. Liebe schließt nicht aus, dass wir absoluten Gehorsam bringen. Nein, in dieser Situation, wo wir sowohl Untertanen sind als Geliebte, in dieser Beziehung gilt, geziemt es sich, aus Liebe Jesus zu gehorchen. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Der zeigt diese Liebe im Gehorsam. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben. Wer mich liebt, den werde ich auch lieben. Man spricht immer wieder von unbedingter Liebe. In einem gewissen Sinne ja, in einem gewissen Sinne nein. Die Liebe Jesu erwartet Erwiderung. Wo sie nach geraumer Zeit nicht auf Erwiderung stößt, kommt Ablehnung. Wer Jesus nicht annimmt, wird von ihm hinausgeworfen werden. Nicht nur nicht angenommen werden, er wird hinausgeschoben werden. Aber wer ihn liebt, der wird vom Vater und vom Sohne geliebt werden. Das ist das Vorrecht der Liebe. Und das letzte Vorrecht, Ende Vers 21, das Vorrecht der Offenbarung. Wenn wir Jesus lieben, werden wir Offenbarung bekommen. Wir werden Dinge sehen, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen, das heißt erreichen, hätten erreichen können. Gott muss es uns kundtun. Wie tut er es? Durch den Heiligen Geist, der Menschen gebraucht, das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes, uns zu bringen. Und dieser Heilige Geist hilft uns dann, diese Offenbarung zu verstehen. Also, das Paar, Heiliger Geist und Wort Gottes, oder besser, Wort Gottes und Geist. Die zwei gehen Hand in Hand. Und keines von diesen zweien darf über das andere gestellt werden. Sie gehen Hand in Hand. Wir richten uns nach dem Wort aus, aber wissen, ohne es notwendigerweise zu spüren, dass dann der Heilige Geist da ist. Er hat es gegeben und deshalb ist er im Wort. Und er ist bei uns und hilft uns, dieses Wort aufzunehmen. Und so bekommen wir Offenbarung. Parallelstelle, Epheser 1, Vers 17. Wir eilen zu den letzten Versen dieses Kapitels. Gespräch mit Judas Lebäus, ein viertes Gespräch. Petrus, Thomas, Philippus und jetzt Judas Lebäus, nicht der Ischariot. Thema: über die Voraussetzung für eine Offenbarung Jesu nach seinem Weggehen. Eben war die Rede von Offenbarung. Das löst bei Judas eine Frage aus. Judas fragte ihn, nicht der Ischariot: Herr, was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Mit anderen Worten, ich war die ganze Zeit der Meinung, dass du in die Welt kamst, um der Welt Zeugnis zu geben vom Vater, den Himmel zu uns Menschen zu offenbaren. Wir sind zwar die Ersten, aber du willst doch allen Menschen teilhaben an der Offenbarung Gottes. Und jetzt sagst du, du willst diese Offenbarung auf uns beschränken. Was ist geschehen? Was ist vorgekommen? Hat sich da etwas geändert? Jesus geht auf die Frage ein. Jesus antwortete mit den Worten: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren und halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden hin zu ihm kommen und eine Bleibe bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, bewahrt und hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich schickte. Sehen Sie, es geht um Wort Gottes. Gott hat Jesus Worte gegeben. Jesus gibt diese Worte weiter. In Kapitel 16 wird er sagen, er gibt sie dem Heiligen Geist und der Heilige Geist wird sie weitergeben, beziehungsweise in Erinnerung rufen. Bei der Offenbarung geht es um Wort Gottes. Lassen Sie mich diese Verse zusammenfassen. Auf der Oberfläche oder beim ersten Blick scheint es, als ob Jesus sich einfach wiederholt. Nun, Wiederholung ist ein guter Lehrer. Aber er geht doch ein oder zwei Schritte weiter noch. Jesus antwortet, und wir könnten Zusammenfassung: Offenbarung Gottes gilt nur zunächst einer besonderen Gruppe. Offenbarung Gottes gilt nur einer besonderen Gruppe. Deshalb die Frage in Jesaja 53, Vers 1. Wem ist der Arm des Herrn geoffenbart? Parallelfrage: Wer glaubt unserer Verkündigung? Den Glaubenden. Gott verschwendet sich nicht. Gott verschwendet nicht seine Offenbarung. Wer nicht bereit ist, sie anzunehmen, da verliert er nicht viele Worte. Er gibt nur so viel Auskunft, damit eine Möglichkeit besteht, zu glauben. Aber dann ist Schluss. Die eigentliche Offenbarung, die weiterführende, gilt nur den Glaubenden, der eigentlichen, echten Jüngerschar. Zweitens, Jesus teilt dem Judas mit, das Kennzeichen dieser Gruppe, der Gott seine Offenbarung verleiht, ist die sich unterordnende Liebe, wie schon ausgeführt. Beides gehört dazu, Gehorsam und Zugeneigtheit. Die sich unterordnende Liebe. Das ist die Voraussetzung für weitere Offenbarung. Wenn Sie meinen, Sie sind stecken geblieben in Ihrem geistlichen Leben und Sie können nicht mehr mitkriegen, was die Bibel sagt, Sie sagen vielleicht wie manch einer, ja, die stille Zeit sagt mir nichts. Vorsicht, sie sagt Ihnen eine ganze Menge, nur Ihre Ohren sind verstopft. Verwechseln Sie nicht Sprechen mit Hören. Das tun viele Christen. Sobald Sie nicht mehr hören können, sagen Sie, niemand spricht mehr. Gott ist die ganze Zeit am Sprechen. Voraussetzung für Offenbarung, geöffnete Augen, geöffnete Ohren, ist, dass wir anfangen zu sagen, ja, Herr. Haben Sie irgendwo einen Damm aufgerichtet? Hatte Gott irgendetwas erwartet? Und Sie sagten nein und Sie haben es vielleicht schon vergessen? Beten Sie doch, dass der Herr Ihnen diesen Damm zeigt, damit Sie ihn abbauen können. Damit der Ungehorsam aus dem Weg geräumt werden kann und sie wieder neu sich Gott unterordnen und sich ihm stellen. Hingabe zur Verfügung stellen ist Voraussetzung für Kenntnisse. Und dann das höchste Gebot, die Liebe. Wollen wir unserem Herrn sagen, Herr, ich liebe dich. Ich habe dich wirklich gern. Du bist mir sehr viel wert. Ich möchte dich nie verlieren. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Liebe dem Herrn zum Ausdruck zu bringen. Und der fünfte Abschnitt, 25 bis 31. Abschließende Worte, sechs bezeichnende abschließende Worte, 25 bis 31. Eine Art Abschluss jetzt. Noch einmal einiges zusammengefasst. Vielleicht ist eins und das andere noch etwas neu, aber es sind abschließende Worte dieser ersten Rede. Das erste Wort, 25 und 26, Jesus verspricht neues Licht. Jesus verspricht neues Licht. Dieses alles habe ich zu euch geredet, da ich bei euch gewesen bin. Aber der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater schicken wird in meinem Namen, auf meine Veranlassung hin, der wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern, das ich euch sagte. Da haben wir es schon. Der Herr Jesus, der Heilige Geist wird lehren, neues Licht geben. Zweitens, Vers 27, Jesus spricht seinen Jüngern Frieden zu. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Also zweimal. Das erste Mal könnten wir an einen Gruß denken. Frieden lasse ich euch als Gruß, als Abschiedsgruß. Ich wünsche euch Frieden. Und dann Frieden gebe ich euch als Inhalt, den eigentlichen Frieden. Nicht so wie die Welt gibt, wenn sie grüßt. Die Welt kann auch grüßen. Ja, und wir wünschen dir alles Gute, ja, und gute Besserung und so weiter und so weiter. Man wünscht Gutes. Und man kann es nicht geben. Die Welt kann nicht Frieden geben, aber sie kann ihn auch nicht nehmen. Wunderbar. Sie kann ihn weder geben noch nehmen, wenn wir ihn haben. Wenn sie grüßt mit Frieden, kann das ein schöner Wunsch sein, aber nur Gott kann diesen Wunsch erfüllen. Nicht so wie die Welt gibt, gebe ich euch. Ich gebe wirklich, die Welt täuscht, mit leerer Hand gibt sie, wünscht nur, aber ich gebe wirklich, nicht nur grüße ich gebe euch Frieden als Inhalt. Euer Herz werde nicht erregt und beunruhigt, dasselbe Wort wie am Anfang. Wenn Gott alles Gute wünscht, dann kommt auch alles gut. Und dann ist auch alles gut. Egal, wie es uns vielleicht zunächst treffen möchte. 28. Drittes Wort. Jesus fasst seine Abschiedsrede zusammen. In Vers 28. Er geht weg und er kommt wieder. Das ist seine Botschaft. Ihr hörtet, dass ich zu euch sagte, ich gehe weg und ich komme hin zu euch. Das ist seine Botschaft. Rückblickend, ist seine Arbeit getan. Ich gehe weg. Die Arbeit ist getan. Nach vorn blickend, ich gehe zum Vater. Das heißt, eine neue Tätigkeit beginnt. Er ist hier an der Grenze. Eine Tätigkeit ist bald vorbei. Eine neue Tätigkeit wird beginnen. Dass er wiederkommt, das haben wir schon gesagt, ist ein ausgedehntes Wiederkommen mit der Auferstehung im Heiligen Geist. Aber dann auch bei seiner Wiederkunft kommt er wieder. Er weist dann auf die gute Absicht seiner Abschiedsworte hin. Wenn ihr mich liebtet, hättet ihr euch darüber gefreut. Das war meine Absicht. Ich wollte euch nicht traurig machen. Ich wollte euch froh machen. Das war meine Absicht. Und wenn ich sage, ich gehe zum Vater, dann hättet ihr euch freuen müssen. Warum? Nun, wenn ihr mich liebt, als Mensch hatte Jesus sich Gott unterordnet. Deshalb ist der Vater größer als er. In diesem Sinne, weil Jesus sich erniedrigt hat. Und wenn sie diesen Erniedrigten schon lieben, dann sollten sie ganz gewiss den Vater lieben. Und wenn Jesus aus dieser Erniedrigung herausgeht und in die Ebenwürdigkeit mit dem Vater zurückgeht, dann sollten sie sich freuen. Dies ist ein neuer Abschnitt in der Beziehung zu Jesus und zu Gott. Aber es war noch eine zweite Absicht mit seiner Abschiedsrede. Dass ich sagte, ich gehe hin zum Vater, weil mein Vater größer ist als ich. Vers 29, Entschuldigung. Und nun habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit, wenn es geschehen sein wird, ihr glauben mögt. Er sagt einiges, damit sie später vergleichen können. Und dass sie dann glauben werden. Das heißt, noch besser glauben werden. Die letzten zwei Verse sprechen von oder werfen Licht auf das Bevorstehende. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er ist schon am Kommen. Das weiß Jesus. Alles ist geplant. Die Bewegungen des Feindes sind alle einkalkuliert. Nicht bis ins Einzelne bestimmt, aber einkalkuliert. Es ist wie in einem Schachspiel. Gott weiß, wie der Feind spielen wird, wenn er gewisse Bewegungen tut. Hier so, da weiß er schon, dann wird der Feind das tun. Alles einkalkuliert. Nicht ist der Vater verantwortlich für die bösen Taten des Feindes, aber er hat seine Bewegungen einkalkuliert, das kann er. Und kann also die Bewegung des Feindes zu seiner Verherrlichung dienen lassen. Dies ist eine interessante Formulierung hier. Der Fürst dieser Welt kommt. Deshalb kann er nicht mehr viel reden. Es ist nicht viel Zeit übrig geblieben. Und er hat nichts in mir. Nichts, nichts, nichts. In uns hat er, wie mein Professor sagte, Klebstoff. Für die Versuchung. Die Versuchung kommt an uns heran und klebt. Hier ist etwas in mir, das dem entspricht. In der Musik sympathische Vibrationen, sagt man auf Englisch. Sympathetic Vibration, wie sagt man es auf Deutsch?
Harmonie.
Das ist mehr. Sie schlagen einen Ton und dann vibrieren verwandte Saiten. Mitschwingung, ja. Es ist nichts in Jesus, das mitschwingt. Nichts. Eine wesentliche Aussage. Die norwegischen Brüder, unter denen es wohl auch richtige Brüder gibt, aber diese Auffassung teilen sie nicht. Sie sagen, Jesus hatte Tendenz zur Sünde, aber er überwand sie. Hat nie gesündigt. aber hätte sündigen können. Nein, der Feind hat nichts in Jesus, woran er appellieren kann. Jesus ist vollkommen dem Vater unterordnet. Es ist nichts in ihm, das befremdend ist für den Vater. Nichts zwischen ihm und dem Vater. Der Feind hat nichts. Und jetzt kommt das Zweite. Damit die Welt zur Kenntnis nehme, damit setzt voraus, dass eine Aussage vorangeht. Damit ist ja ein Zwecksatz, ein unvollständiger Satz. Vers 31 ist kein vollständiger Satz, sondern ist der Zweck von etwas in Vers 30. Wovon ist es der Zweck? Es ist der Zweck für das Kommen des Feindes. Noch einmal. Es kommt der Fürst dieser Welt, damit die Welt zur Kenntnis nehme, dass ich den Vater liebe und so tue, wie der Vater mir gebot. Deshalb kommt Satan. Das führt dazu, dass ich ans Kreuz gehe. Das Kreuz wird offenbaren, dass ich den Vater mehr liebe, denn die Sünde. Ich tue genau, was der Vater gesagt hat. Das Kreuz ist der Höhepunkt im Gehorsamsleben unseres Herrn. Und jetzt ein letztes Wort an uns. Nicht noch ein letztes Wort, aber zweitletztes. Schön. Wenn der Feind zu uns kommt und uns anficht, dann wollen auch wir wissen, Gott lässt es zu, er hat das alles einkalkuliert, damit die Welt zur Kenntnis nehme, dass wir den Vater lieben und so tun, wie der Vater mir gebot. Der Feind kommt, um uns zu prüfen. Aber Gott weiß, wir können überwinden, wir können widerstehen. Und dann wird klar sein, dass wir ganz, unser Herz ganz unserem Herrn gehört. Jetzt ruft Jesus zum Aufbruch, steht auf. Lasst uns aufbrechen und gehen. Das haben sie wahrscheinlich auch getan. Sodass die zweite Rede womöglich unterwegs stattgefunden hat. Aber das hat noch seine Bewandtnis oder seine Bedeutung. Steht auf, kommt, lasst uns gehen. Jesus geht Richtung Kreuz. Und er sagt gleichsam zu den Jüngern, kommt mit. Sie können nur auf diesem Gang nur so weit gehen. Er muss den Rest allein gehen. Später aber, sagt er zu Petrus, sollst du mir nachfolgen. Und kommst du nach. Und heute ist es soweit. Sie und ich sind gerufen, diesem Kreuztragenden nachzugehen. Kommt, lasst uns ihm folgen und bei ihm bleiben.